Liebe Geschwister, diejenigen, die letztes Mal dabei waren und die Auslegung von Psalm 118 gehört haben, mögen sich erinnern an dieses Wort: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. Und wir hatten daraus gemacht: Er ist mein Sieg, mein Singen und meine Sicherheit. Wie in Psalm 118, so wird auch in 89, bevor irgendeine Klage ertönt, zuerst gepriesen, was nach Gottes Wille unumstößlich und gewiss ist. Dann kommt alles andere, was vielleicht den Menschen stört oder verstört. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? 118,6. Wunderbar. Ganz ähnlich der Aufbau von 89. In 89 haben wir die härteste Anfechtung, die einem Menschen begegnen kann. Wenn nämlich Gott gegen Gott steht, Gottes Wort gegen Gottes Wort. Erst wird etwas feierlich zugesagt, ja, erst schwört Gott, dass es gewisslich so sein und bleiben wird, und dann zerbricht es doch. Erst soll der Thron des Königs leuchten wie die Sonne, Psalm 89, Vers 37, und dann wirft Gott diesen Thron zu Boden, Vers 45. Eigentlich fürchterlich. Das mal als Vorab-Eindruck in die Spannweite, in die uns der Psalm 89 heute hineinführt. Wir erheben uns und hören den Psalm insgesamt. Einen guten Teil können Sie mitlesen auf dem Blatt. Und ich hoffe natürlich, dass Sie Ihre eigene Bibel jeweils mitbringen, und dann ist es noch besser, dort mitzulesen. Eine Unterweisung Ethans, des Esrachiters. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für, Selah. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Du hast Rahab zu Tode geschlagen und deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Himmel und Erde sind dein, du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke, und durch deine Gnade wirst du unser Horn erhöhen. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israels unser König. Jetzt Vers 20, wieder weiter auf dem Blatt. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinen Heiligen und gesagt: Ich habe einem Helden Hilfe gewährt. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David und habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen
und die Ungerechten, wörtlich der Sohn der Falschheit, ihn nicht demütigen. Sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen. Seine Hand lege ich auf das Meer und seine Rechte auf die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heiles. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade. Mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Eines habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken, Selah. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht, und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du hast die Rechte seiner Widersacher erhöht und alle seine Feinde erfreut. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande, Selah. Wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand, Selah? Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen die Spuren deines Gesalbten. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Amen. Geschätzte Liebhaber der Bibel und solche, die es noch werden wollen oder sollen. Psalm 89 nimmt uns hinein in das Ringen eines Beters, der Schicksalsschläge zu verarbeiten hat, die über alles persönliche Leid weit hinausgehen. Er steht mitten im Ringen des Gottesvolkes, wie es dramatischer und aktueller kaum sein könnte. Den kleineren persönlichen Maßstab kennen wir aus dem Alten Testament öfter. Wir kennen das Ringen Abrahams, der gegen die Verheißung Gottes seinen Sohn opfern sollte. Oder das Ringen Jakobs mit Gott selbst am Jabbok. Oder das Leiden Hiobs, dem von Gott alles genommen war, was er liebte. Bei diesen Personen geht es jeweils um ein Ringen mit Gott, um den eigenen Bestand oder um die eigenen Nachkommen, wie bei Abraham. Schwer genug. Bei den Propheten wird dann der Maßstab etwas größer. Sie sind voll Sorge um den Bestand des ganzen Volkes Israels. Sie treten für ihr Volk vor Gott ein und müssen schließlich doch erfahren, dass es so nicht weitergehen kann. Dass Israel tatsächlich Land, König, Tempel verlieren würde, wenn es so weitermacht wie bisher. Der Prophet Jeremia musste dreimal von Gott die Anweisung hören: Bitte nicht mehr für dieses Volk. Es ist zu spät. Das Exil wird unausweichlich sein. Dass Gott gegen sein eigenes Wort steht, also gegen die Zusage, die er ja hier zunächst mal referiert und wiedergibt, zitiert, dass Gott gegen sein eigenes Wort steht, hat im größten Maßstab, also noch einmal im größeren Maßstab, der Sohn Gottes selbst erlitten. Als er am Kreuz ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war ja der Immanuel, der Gott mit uns. Was nun, wenn der Gott mit uns von Gott verlassen ist? Was für ein Gegensatz. Und diese Gegensätze, dieses Ringen, das wir da in der Heiligen Schrift sehen, im persönlichen Bereich und im Bestand des Volkes und der Sohn Gottes selbst, dieses Ringen geht über alle Philosophie weit hinaus. Alles, was Hegel etwa in These, Antithese und Synthese sich erdenken konnte, erreicht nicht diese Tiefe. Es ist ein Ringen mit Gott selbst, ja, in Gott. Sein Thron besteht in Gerechtigkeit und Recht. Und so ergibt sich ein Schritt in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, aus dem anderen. Es geht um den Widerspruch zwischen Gottes Verheißung und der Wirklichkeit des Lebens. Bei Abraham, der seinen Sohn opfern soll, bei Hiob, dem die Kinder, Besitz, Gesundheit und nicht zuletzt die Liebe seiner Frau genommen ist, erhebt sich die Frage: Wird der Geprüfte auch dann noch an Gott festhalten, wenn ihm alles Irdische genommen ist? Wird er dann noch sagen: wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn ich nur dich habe? Was aber, wenn wie bei Jesus Gott selbst fortgenommen wird? Nur Jesus konnte diese Prüfung bestehen. Ist uns Gott genommen, dann sind wir des Teufels. Wir könnten nicht eine Sekunde Widerstand leisten. Und der Psalm 89 gehört in dieses Ringen mit und in Gott hinein. Es geht um das persönliche Leid, um das Leiden Israels und das Leiden des Königs. Er spricht hier vom Leiden des Königs, dem Gott offenbar seine Treue entzogen hat. Und so greift er nach der Linie, die schließlich bei Christus endet. Das ist der Maßstab, das ist der Horizont, in dem der Psalm sich bewegt. Ein zweites: der Bestand und der Bruch des Davidbundes. Der Davidbund ist der besondere Fokus dieses Psalms. Eine gute Auslegung muss nicht nur herausheben, was man in einem bestimmten Text schon von anderswoher kennt, sondern das auch, was diesem Text eigentümlich ist, was jetzt der Psalm und nur dieser Psalm uns zu sagen hat. Ethan, der Verfasser, hat, wie das andere Psalmen auch tun, Gottes Macht, seine Schöpferkraft über Himmel und Erde gepriesen, Gottes Unvergleichlichkeit, seine unwandelbare Treue und Heiligkeit. Er hat die Freude über die Erwählung Israels gepriesen. Eigentümlich aber ist im Psalm zum einen der Verfasser und dann zum anderen der Inhalt. Der Verfasser Ethan, der Esrachiter, lebte vermutlich zu Zeiten der Könige David, Salomo und Rehabeam, also dieser drei Könige. Im ersten Buch der Könige wird ein Ethan, der Esrachiter, erwähnt, Salomo sei weiser gewesen selbst als Ethan der Esrachiter. Dieser Ethan der Esrachiter wird auch als Verfasser von den Psalmen 88 und 89 erwähnt. Und das Zweite, was hier eigentümlich ist, ist der Inhalt. Ethan lobt Gott, wie gesagt, ähnlich wie andere Psalmbeter. Aber sein Fokus ist der Davidbund. Diesen Bund, also die Verheißungen, die der Prophet Nathan dem David zugeschworen hat, die lobpreist er zunächst über alles. Ausführlich zitiert er, was in 2. Samuel 7 dem David und seinen Nachkommen zugesagt worden war. Ausführlich. O Gott, du hast den Thron Davids fest zugesichert auf Ewigkeit. Du hast ihm geschworen, dass selbst dann, wenn die Nachkommen fehlerhaft und sündhaft werden, dass selbst dann dieser Thron gesichert bleibt. Deine Gnade nicht weicht von diesem Thron. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade. Vers 29. Mein Bund soll ihm fest bleiben. Vers 34. Meine Gnade will ich nicht von ihm wenden, meine Treue nicht brechen. 35. Ich will meinen Bund nicht entheiligen, nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Eines habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen, sein Thron vor mir wie die Sonne. Fester also könnte die Zusage nicht lauten. Also hier hat der Ethan völlige Gewissheit ausgesprochen. Aber dann kommt der Bruch. Markieren Sie sich Vers 39, das erste Wort, aber. Aber nun hast du verstoßen. Es ist geschehen. Du hast verstoßen und verworfen. Du zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht. Seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern, hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden und so weiter. Du hast seinen Thron zu Boden geworfen. Vers 45. Was für ein Gegensatz. Vor einigen Jahren habe ich in der Schweiz eine Traupredigt halten dürfen, bei einer der schönsten Trauungen, die ich erleben durfte. Es war ein konservatives Ehepaar, enthaltsam bis zur Trauung, der erste Kuss nach dem Ringwechsel. Alles schien perfekt. Und die beiden haben sich gewünscht, dass ich das, was auch mir als Christ und Theologe besonders am Herzen liegt, in der Traupredigt ausführlich entfalte. Nämlich, dass der Bund Gottes die feste Grundlage der Ehe ist. Grundlage und Vorbild und immer wieder neuer Zündstoff für die Ehe ist. Das sollte ich herausstellen. Auch wie es in der Bibel, wie es bei Luther und Calvin dargestellt ist. Und ich schloss dann mit Bonhoeffer, von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Die Ehe entzündet die Liebe immer neu und nicht umgekehrt, als müssten eure Liebesgefühle die Ehe am Laufen halten. Die Braut hat dann ein Lied am Klavier gesungen, herzerweichend gesungen vom Wunder der Liebe. Aber dann, was für ein Schock. Nach 5 Jahren war die Symphonie nur noch eine Disharmonie. Die beiden gingen auseinander. Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte dann weitergegangen ist bei Ihnen, ob Sie wieder zusammengefunden haben. Aber ich wünsche es mir so sehr, wie Ethan sich gewünscht hat, dass der Davidbund in Kraft bleibt. Ich empfinde hier die gleiche Frage. Was ist los mit dem Bund? Warum greift Gott nicht ein? Ist es denn nicht sein Interesse, auch gerade in unserer Zeit, dass eben so etwas nicht passiert? Das denkt sich die Vernunft. Und die Vernunft geht gerne eine Abkürzung und meint, Gott könnte es doch auch viel einfacher gestalten. Ach ihr Lieben, wenn unsere Vernunft sich ausdenkt, was Gottes Interesse ist, dann geht es meistens schief.
Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen, haben wir bei Psalm 118 gelernt. Das musste auch Ethan lernen. Er hatte wohl die Verheißung Nathans über das unzerstörbare davidische Königtum gehört. Er hat es auch fest geglaubt und Gott gepriesen dafür. Was muss es für diesen weisen Mann für einen Schock gewesen sein, dass man sich scheinbar nicht einmal auf Gott verlassen kann? Die Zeitumstände Ethans mögen uns ein wenig erklären, was das war, was Ethan so geschockt hat. Er spricht ja vom Bruch des David-Bundes. Und deswegen hatte ich früher angenommen, dieser Psalm hätte das Ende des Jerusalemer Königtums im 6. Jahrhundert vor Christus im Blick, also das Exil durch die Babylonier. Dieses Exil ist aber nur prophetisch im Blick. Wenn Ethan wirklich derselbe Ethan der Esrachiter ist, der von Salomo an Weisheit übertroffen wird, dann hat der Psalm 89 eine Katastrophe vor Augen, die weit früher liegt als dieses Exil im 6. Jahrhundert vor Christus. In Frage kommt nur die Zeit des Königs Rehabeam. Rehabeam war der erste König nach Salomo und Sohn Salomos. Rehabeam hatte 18 Haupt- und 60 Nebenfrauen. Zusammen also 78. Das ist natürlich bedeutend weniger als Salomo hatte, aber nach Adam Riese immer noch 77 Frauen zu viel. Das zweite Chronikbuch berichtet, dass sein Herz das Gesetz Gottes verließ und deswegen der ägyptische Pharao Shishak mit einem Vielvölkerheer heranzog, mit 1200 Wagen und 60.000 Reitern. 2. Chronik 11 bis 12 zählt die befestigten Städte Judas auf und sagt, diese befestigten Städte hat Shishak alle eingenommen mit seinem Vielvölkerheer. In einer Inschrift, die man heute noch am Tempel in Karnak sehen kann, rühmt sich Shishak, dass er Stadt um Stadt auf seinem Feldzug in Richtung Norden erobert hat. Zu lesen ist dort von Bet-Shean, Gibeon, Megiddo und Schunem. Das sind auch die Städte, die im 2. Chronik aufgezählt werden. In Megiddo fand man ein Steinfragment mit dem Namen Shishaks. Und von hier aus Psalm 89, 41. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Die 15 befestigten Städte Judas, die Rehabeam ausgebaut hat, gingen alle verloren. Und 42. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Das Vielvölkerheer des Shishak hat sich an Juda gütlich getan. Die Chronik schreibt nun präzise, dass Shishak bis vor Jerusalem kam und dass er an Jerusalem vorüberging. Warum hat er Jerusalem nicht erobert? Jetzt kommt der Punkt. Rehabeam hat sich freigekauft. Er hat die Schätze aus dem Tempel genommen, aus dem Palast, selbst die goldenen Schilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. Rehabeam hat sich die politische Freiheit erkauft, indem er das Wertvollste, was im Tempel war, abgegeben hat. Was Rehabeam hier angefangen hat, wird sich dann in der Königsgeschichte noch mindestens 5-mal wiederholen. Bei den Königen Asa, Joasch, Ahas, Hiskia und Joachim war es immer so, dass die Schätze, die im Tempel dann eben bis dahin angesammelt waren, benutzt wurden, um den König freizukaufen. Der Höhepunkt war die Zerstörung des Tempels im letzten Kapitel des Königebuches. Unser Ethan steht am Beginn der Linie, wo sich die jüdischen Könige überwältigen lassen durch ausländische Mächte, durch ausländische Zeitgeister. Und in diesem Sinne kann man sagen,
dass das spätere Ende des Davidbundes, also der absolute Bruch, den er hier ab Vers 39 benennt, prophetisch mitgemeint ist. Die Selbstbedienung der Könige Israels, der mangelnde Respekt vor dem geistlichen Bereich und der mangelnde Respekt vor den Geboten Gottes, das wurde zum Muster. Wir haben es auch in unserer Zeit in der Corona-Krise erlitten und erleiden es im Gender-Bereich, besonders in den Schulen, immer wieder. Wegen dieser Selbstbedienung und Übergriffigkeit ließ Gott das Königtum in Israel ans Ende kommen. Wegen der Übergriffigkeit der Könige Israels gegen das Gesetz kam auch die Eigenstaatlichkeit Israels ans Ende. Und sie mussten anderen Herren dienen. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, bekommt eben einen neuen Herrn. Hier lernen wir einen biblischen Grundsatz. Eine übergriffige Obrigkeit wird von Gott gerichtet. Wohlgemerkt nicht von der Gemeinde, nicht von unten. Das wäre nur eine andere Art von Übergriffigkeit, sondern von oben, von Gott selbst. Ein Staat, der seine gottgegebene Aufgabe vernachlässigt, für Recht und Frieden zu sorgen und andere Aufgaben an sich zieht, entwickelt sich, sei es auch in kleinen Schritten, zum totalen Staat und wird früher oder später von Gott durch eine andere Obrigkeit ersetzt. Gott lässt, so schreibt Luther zum Habakuk-Buch, immer einen bösen Buben den anderen umstoßen und vom Thron werfen. Und aus diesem Grund lässt Gott durch alle Zeiten viel Krieg und Kriegsgeschrei entstehen. Allein was in den letzten 2 bis 4 Wochen passiert ist, kann ich hier nicht aufzählen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, Ihnen die Nachrichten vorzulesen. Aber es ist mir atemberaubend, mit welcher Geschwindigkeit wir derzeit unterwegs sind. Möglicherweise stehen wir vor einem größeren Waffengang im Nahen Osten. Und wir können Gott nur von Herzen anflehen, dass sich das gegenseitige Töten nicht wegen der verschiedenen Allianzen zum weltweiten Flächenbrand ausdehnt. Wenn Russland und die Türkei auf der Seite Irans steht gegen Israel und Amerika auf der Seite Israels mit seinen Verbündeten, dann gnade uns Gott. Ich habe jetzt gesagt, dass wegen der Sünde der Könige und ihrer Übergriffigkeit diese menschliche Erbmonarchie abgebrochen wurde. Aber ich stelle noch einmal die Frage, warum das geschehen ist, da doch Gott die größte Sicherheit, ja ewigen Bestand, trotz der Sünde versprochen hatte. Und die Schrift verweist uns wiederum darauf, dass das äußere Fortbestehen für diese Könige wichtiger war als der Verlust der geistlichen Freiheit. Sie haben den Glauben der Politik untergeordnet. Sie haben die Offenbarung unter die Vernunft gesetzt. Sie haben den Tempel sich dienstbar gemacht, statt den Glauben und die Versammlung der Gläubigen freizugeben. Wir sehen den gleichen Prozess im Nordreich Israel. Dort ging er noch schneller zu Ende als im Süden. Dabei sollte es genau umgekehrt sein. Die geistliche Freiheit, der Schatz des Glaubens, hätte nach Gottes Verheißung für Israel auch zur politischen Eigenständigkeit, zur Selbstverwaltung geführt. Die Obrigkeit hätte sich weise beschränken müssen und wäre darin von Gott gehalten geworden. Das 5. Buch Mose ist voll davon. Doch die Anpassung an die Nachbarvölker, die Anpassung an den Zeitgeist, hat einstmals die jüdische Kultur und Eigenständigkeit zerstört. Lesen Sie mal beim Hinausgehen draußen an der Glastür den Text aus 3. Mose 18. Die Anpassung hat also die Eigenständigkeit zerstört. Von hier aus können wir den Bogen zum größten Bruch oder scheinbaren Bruch bei Jesus Christus und seinem Prozess vor Pilatus schlagen. Als die führenden Juden von Pilatus gefragt wurden, soll ich euren König kreuzigen? Da antworteten sie, und sie bringen damit die Linie zu Ende. Wir haben keinen König als den Kaiser von Rom. Ihre Eigenständigkeit ist nicht vorhanden. Sie haben eben keinen anderen Maßstab. Um kein Eingreifen der Römer wegen Aufruhr zu provozieren, verwerfen sie den Christus, dessen Reich nicht von dieser Welt war. Und wenn Jesus gekreuzigt wird mit der Aufschrift Jesus von Nazareth, König der Juden, so wird die Selbstständigkeit Israels damit ans Kreuz geschlagen. Erst mit Pfingsten schafft sich Gott ein neues, freies Volk, dem er unmittelbar gegenwärtig ist, als ihr König und Herr. In der Zeit des Alten Testaments war deswegen, und das ist der dritte Teil, der Ruf zur Buße so wichtig. In der Zeit Ethans, des Esrachiters, predigte der Prophet Schemaja in höchster Kriegsnot Buße. 2. Chronik 12. So spricht der Herr: Ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und in Schishaks Hand gegeben, also in der Hand dieses Pharao von Ägypten, der da heraufkam. Tatsächlich, damals haben sich König und Fürsten gebeugt, gedemütigt, und mitten im Gericht erfuhr die Stadt Jerusalem Verschonung. Freilich, wie wir gehört haben, unter Ausverkauf des Tempelschatzes. Das Ausrufen von Buße bei herannahendem Krieg war auch im christlichen Europa jahrhundertelang Praxis. Haben wir aber in den letzten Jahren solche Rufe wenigstens von den christlichen Leitern gehört? Was wir laut hören, ist der Ruf, die Ukraine zu unterstützen, vor allem mit Waffen. Wenn es gut geht, hören wir den Ruf zur Unterstützung Israels. Was da und dort leise ertönt, ist die Einladung zum Friedensgebet. Doch wenn zu Friedensgebeten geladen wird, was ja gut ist, dann sollte aus biblischer Sicht immer der Ruf zur Bekehrung, zur Umkehr von falschen Wegen dabei sein, zur Heiligung, zu neuer Sammlung, zu Schriftwort und Gebet. Sonst würde sich der Zweck des Friedensgebets darauf reduzieren, zu sagen: Bitte hilf uns doch, damit wir genauso ruhig und still leben können wie bisher. Damit wir wieder unsere Ruhe haben. Der Zweck des Leids, nämlich zu Besinnung und Umkehr zu führen, wäre so verfehlt. Wenn jüdische Schriftgelehrten heute die Schrift ernst nehmen, dann müssten sie massenweise auf die Straßen gehen und sagen: Angesichts tausender Raketen, die auf unser Land niederprasseln, angesichts des bevorstehenden Angriffs aus dem Iran, angesichts der Kämpfe in Gaza und Libanon, tut Buße, tut Buße. Warum sollte euch Gott weiterhin ein schönes Land geben, wenn ihr nicht nach seinem Willen lebt? Luther und die Reformatoren haben es genauso gepredigt, als die Türken im Begriff waren, Europa einzunehmen. Natürlich mussten die Könige ihr Heer organisieren und die Verteidigung planen. Aber es musste gleichzeitig zur Buße gerufen werden, denn ohne Buße würde die Verteidigung unseres Staatswesens auch keinen Sinn machen, hat Luther gesagt. Die Propheten seit Mose haben es auch gesagt: Tut ihr nicht Buße, dann wird das Land euch ausspeien, wenn ihr Gott den Rücken zukehrt. Freilich, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber der Zweck der Erwählung Israels ist doch gerade dann erfüllt. Und der Zweck der Gemeinde ist gerade dann erfüllt, wenn man an ihm, also an Israel und an der Gemeinde sehen kann, wie Gott und Menschen schöpfungsgemäß nach den 10 Geboten und im Fall der Gemeinde nach dem Neuen Testament miteinander leben können. Die Schrift ist dazu ganz klar. Es ist ein Wunder, nur der Erwählung, nicht dem eigenen Verdienst geschuldet, wie wir auch bei Römer 11 gehört haben, dass die Juden heute im Land der Väter leben dürfen.
Aber die biblischen Propheten würden sagen, ihr Unglaube gefährdet ihren Bestand. Ebenso gefährdet auch das Heidentum, wie es gerade bei Olympia zur Schau gestellt wurde und manchmal in die Kirchen eindringt. Auch unser Christentum, unser Sozialwesen, unsere Ethik und unsere Freiheit. Denken wir nur daran, dass man jetzt bei Strafe von 10.000 Euro verpflichtet ist, jemand, der den Geschlechtseintrag geändert hat, auch mit dem neuen Namen zu benennen. Eine Gehorsamsübung wird hier vollzogen, gegen die eigene Vernunft, gegen die Wahrheit des Schöpfers. Ein Beispiel für so eine Übergriffigkeit. Viertens, Gott bricht seinen Bund nicht, sondern erfüllt ihn in Jesus Christus. Ethan der Esarhiter war einer der Weisen zur Zeit vor Salomo. Er stellt drei Fragen am Ende des Psalms. Nur die erste finden Sie auf dem Blatt am Ende. Auf diese drei Fragen findet er keine Antwort. Erstens, wie lange willst du dich so sehr verbergen? Zweitens, wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe? Und drittens, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? In Jesus Christus ist jede dieser drei Fragen vollkommen beantwortet. Die erste Frage, wie lange willst du dich so sehr verbergen? In Jesus, in seinem Kreuz, in seinem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist die Verborgenheit Gottes auf ihn gelegt worden. Er hat sie getragen und von uns genommen worden. Wie lange willst du dich so verbergen? Auf Christus ist es gelegt worden. Die zweite Frage, die Ethan nicht beantworten konnte, wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, ist in Christus beantwortet. Jesus Christus ist der, der trotz Tod die Verwesung nicht sieht, sondern auferweckt wird und ewig lebt, ja auch uns erwecken wird zum ewigen Leben. Und die dritte Frage, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Auch hier gibt das Neue Testament eine klare Antwort. Durch Christus, dadurch, dass er auferstanden ist und auch uns den Heiligen Geist gibt, werden uns die Gnadengaben Davids zugeeignet. Die Sohnschaft, die Nähe Gottes, wird den Gläubigen zugeeignet nach Jesaja 55 und Apostelgeschichte 13. So finden die drei Fragen Ethans, die er nicht beantworten konnte, im Neuen Testament ihre vollgültige Antwort. In Jesus, in seinem Kreuz und Auferstehung ist der Davidbund vollständig erfüllt. In Christus ist die Bitte um neue Gnade, neue Freude, neues Leben, die dann im folgenden Mosepsalm ausgesprochen wird, erfüllt. Der Thron Christi ist ein anderer als der Thron, den die Könige Israels hatten. Er ist erhöht auf einem bestimmten Thron, nämlich sein Kreuz. Und dann noch einmal erhöht zum Himmel. Vom Vater im Himmel ist er über alle Menschen erhöht, dass in seinem Namen sich alle Knie beugen sollen. Der Antichrist aber, so haben wir beim Kongress gelernt, ist der sich selbst erhöht, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der gegen Gott und seinen Christus kämpft. Beim Übersetzen von Psalm 89 entdeckte ich einen Hinweis auf den Antichristen, dessen Wesen ja darin besteht, sich gegen Christus zu erhöhen. Er heißt in 2. Thessalonicher, der Antichrist heißt in 2. Thessalonicher, Sohn der Bosheit. Genauso ein Sohn der Bosheit taucht auch in Vers 23 unseres Psalms auf. Die Lutherbibel hat hier die Mehrzahl die Ungerechten, während Schlachter und Elberfelder wörtlich und richtig Sohn der Ungerechtigkeit oder Sohn der Falschheit lesen mit dem hebräischen Text. Die griechische Fassung sieht ganz ähnlich aus wie in 2. Thessalonicher 2. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels, der Sohn des Verderbens. Da ist er genau wie in Psalm 89, 23 bezeichnet. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Die Feindschaft gegen den König, das Toben der Völker, ist also auch im Psalm 89 schon ein Vorspiel des endzeitlichen Geschehens. Fünftens, hat Gott den Westen verlassen? Müssen wir den Bruch des Bundes auch bei uns konstatieren? Schauen Sie, in Vers 41 heißt es, du hast eingerissen alle seine Mauern, zerstört alle seine Festungen. Man hat auch bei uns manchmal den Eindruck, dass alle Mauern und alle Sicherungen, was die Ethik, die Gebote angeht, abgerissen sind. Die Mauern sind weg. Neil Postman schreibt, wir haben kulturelles AIDS. Es kommt alles einfach herein. Das Immunsystem ist krank. Vielleicht ist es so, dass das Evangelium wie ein fahrender Platzregen nach den Worten Luthers über Europa gefahren ist und jetzt in anderen Weltgegenden mehr Gläubige findet als bei uns. Es ist nur so, wenn es abgelehnt wird, dann hat sich trotzdem etwas verändert. Wir erleben heute, dass das nachchristliche Heidentum ein anderes ist als das vorchristliche. Viele von uns werden verfolgt haben, welch eine Verhöhnung christlicher Symbole und Werte bei der Olympia-Eröffnungsfeier dargeboten wurde und das vor Milliarden von Menschen. Andere unter uns empfinden persönlich großes Leid und verstehen nicht, wie er Krankheiten und Trennung zulassen kann. Hört darum die Botschaft von Psalm 89. Schau auf Christus, in dem alles Leiden erfüllt ist und der den Bruch des Bundes getragen hat. Er wird auch einmal den Sinn alles Leidens aufdecken. Ethan, der Esrachiter, hat die Antworten auf seine Fragen noch nicht bekommen. Aber wir dürfen sie umso klarer und eindrücklicher durch die abgeschlossene Bibel vor uns haben. Und diese Antwort mit dem Lobpreis, die er am Schluss gibt, gelobt sei der Herr ewiglich, Amen, Amen. Diese Antwort wollen wir nachsprechen und uns ein für alle Mal gesagt sein lassen. Amen.